Vor einiger Zeit hatten wir uns über dieses Thema Gedanken gemacht, wer bin ich? Das war am 29.04. und es ist heute eine Fortsetzung von diesem Thema, wo wir uns heute einige Gedanken machen wollen, weiter, wer bin ich und was resultiert daraus? Es ist also keine psychologische Veranstaltung, dass wir nicht wissen, wer wir als Menschen sind. Und doch haben wir letztes Mal uns Gedanken gemacht, dass wir Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen uns unterschiedlich stark diese Frage stellen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo gehöre ich zu? Wovon hängt das ab, meine Identität? Was wirkt sich aus, wenn ich meine Identität bestimme oder wie ich sie bestimme? Wir hatten uns darüber Gedanken gemacht, wer bin ich? Meine Identität in Jesus Christus. Wir wurden heute eingeleitet zu diesem Thema und ich möchte kurz vom letzten Mal einige Eckpunkte wiederholen. Wir haben uns letztes Mal vor Augen geführt, dass wir in der Gefahr stehen, die Identität falsch zu definieren. Woher bekomme ich meine Identität? Die Welt bietet uns viel an und sagt, guck mal, das könnte deine Identität sein, aber ist es wirklich das, was mich dann ausmacht, was mir Sinn gibt, was mir meinen Selbstwert gibt? Wir stehen in der Gefahr, unsere Identität davon abhängig zu machen, wie andere über mich denken. Was andere über mich sagen, bestimmt das meine Identität, was andere von mir sagen, was sie von mir halten? Wir machen uns dadurch abhängig von Menschen. Wir definieren uns über andere Menschen. Geben die uns Lob, fühle ich mich gut. Tadeln die uns, dann fühle ich mich schlecht. Die Gefahr besteht auch, dass ich mich abhängig davon mache, was ich glaube, dass andere über mich denken. Dann verhalte ich mich die ganze Zeit so, dass die anderen gut von mir denken. Das heißt, mein Verhalten bestimmt nicht das Wort Gottes, sondern wie ich vor anderen Menschen dastehe. Kann das die wahre Identität sein? Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass ich meine Identität davon abhängig mache, was ich selber von mir glaube. Ich schaue nicht auf die Menschen, mich interessiert das nicht, was andere von mir halten, sondern was ich selber von mir denke. Aber auch da können wir total daneben liegen. Unsere Selbstwahrnehmung, die kann so falsch sein, dass das auch nicht unsere wahre Identität sein kann. Wenn wir gerade durch eine Krise gehen, dann werfen wir manchmal all unsere selbstgebastelten Identitäten über Bord und fragen uns, hat das wirklich gehalten? War das wirklich das, wonach ich gesucht habe? Was also gibt uns die Identität? Worüber definiere ich mich? Weil das ist ganz wichtig für uns. Wir alle fragen uns mal diese Frage. Wir haben uns letztes Mal Gedanken gemacht, wo haben wir eigentlich unsere Identität verloren? Weil wir suchen sie ja. Also ist da irgendwie eine Ahnung in uns, irgendwo muss die sein. Irgendwas gibt es da. Wir suchen und ich habe die Identität, unsere Suche nach Identität mit der Sinnfrage des Lebens gleichgestellt. Wir suchen und wir werden erst dann zur Ruhe kommen, wenn wir in Jesus Christus, in das Gegenübersein von Gott, unsere Sinnerfüllung, unsere Identität gefunden haben. Wir haben letztes Mal festgestellt, Gott macht sich Menschen zu seinem Ebenbild, zu seinem Gegenüber, mit dem Gott Gemeinschaft haben will, mit dem Gott zusammen sein will. Das gibt uns Identität. Unabhängig davon, ob ich jung, ob ich alt bin, ob ich im Beruf stehe, ob ich arbeitslos bin, wie es mir gerade geht, daraus bekomme ich meine Identität. Und wir haben uns letztes Mal Gedanken gemacht, wie hat denn Gott uns Menschen geschaffen? Gott hat uns mit einem Willen ausgestattet. Gott hat uns Menschen mit einem Erkenntnisvermögen ausgestattet. Gott hat uns Menschen mit Gefühlen ausgestattet. Genauso wie Gott fühlt, Gefühle hat, können wir fühlen. Mitleid, Schmerz, Barmherzigkeit, Freude. Wir haben auch festgestellt, dass wir ein sittliches Empfinden haben. Wir können, unabhängig in welcher Kultur wir auch sind, wissen Menschen, was gut und was richtig ist. Und heute kommen wir zu einem weiteren Punkt. was auch zum Ebenbild Gottes gehört, und zwar unsere Sprache. Dass wir überhaupt reden können. Das ist so großartig, das ist so fantastisch, was wir mit unserer Sprache alles machen können. Es ist unglaublich. Gott redet, Gott kommuniziert mit Menschen. Das heißt, er wendet sich uns Menschen zu und gibt uns dadurch die Würde. Und er sagt, ihr Menschen, ihr könnt mir antworten, ihr könnt mit mir reden, wir können in Kommunikation treten, wir können zusammen eine Unterhaltung führen. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass die Menschen, das war eine Sensation, geschafft haben, einem Orca-Wal das Hallo beizubringen. Und ich habe mir das tatsächlich angehört und wenn man das weiß, dass das ein Hallo sein soll, dann kann man das tatsächlich heraushören. Ein Hallo von einem Wal. Bei Vögeln kennen wir das ja schon länger. Aber ist das ein Sprechen genau genommen bei Vögeln? Ist das ein Sprechen? Wenn wir sagen, ja, die Tiere können ja auch sprechen. Was ist das also bei Tieren? Ich komme gleich nochmal dazu. Vorab möchte ich mal fragen, wenn wir uns mal überlegen, was Sprache bedeutet. Was hatte Adam für eine Aufgabe, als Gott die Tiere geschaffen hat und Adam auch geschaffen hat? Was hatte Adam für eine Aufgabe? Weiß das jemand? Was sollte er mit den Tieren machen? Er sollte sie benennen. Wir kennen jetzt vielleicht, wie viele Tiere kennen wir so ungefähr? Hat jemand sich mal Gedanken darüber gemacht? Ich bin mal auf die Suche gegangen, habe mal überlegt, wie viele Tiere gibt es überhaupt? Zu was für einer Fähigkeit Adam sein musste, das ist unglaublich. Ich möchte mal einmal zu der Folie vorspulen, wo wir das dann gleich sehen werden. Vielleicht vorab, schätzt mal, wie viele Tiere gibt es? Wie viele Namen muss sich Adam ausgedacht haben? Schätzt mal, irgendeine Zahl. Ja, 50.000. Gehen wir mal weiter. Ich habe mal geguckt, habe mal im Lexikon rausgesucht. Es gibt 5.500 Säugetiere. Es gibt 6.700 Amphibien, 9.000 Reptilien, 10.000 Vögel, 32.000 Fische, 47.000 Krebstiere, 85.000 Weichtiere, 102.000 Spinnentiere, 71.000 sonstige niedere Tiere und über 1 Million Insektenarten. Und der Großteil des Ozeans ist ja noch gar nicht erforscht. Zu was für einer sprachlichen Leistung Adam eigentlich fähig war, wenn wir uns diese Zahl mal vor Augen halten. Das ist unglaublich. Gott schafft den Menschen zu seinem Bild und gibt ihm diese Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren, mit Gott zu sprechen. Und Gott gibt uns dieses Werkzeug, dass wir reden können. Und was ist das Werkzeug, das Gott lobt und preist? Das ist unser Mund. Mit unserem Mund loben wir Gott. Gott hat unseren Mund, unsere Sprache geschaffen, dass wir Gott verherrlichen können. Wir haben heute schon so viele Lieder gehört, herrliche Lieder, und wir werden auch in der Zukunft, in der Ewigkeit Gott loben und preisen mit unserem Mund, mit unserem Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, das natürlich aus dem Herzen kommt, dass wir Gott loben und preisen und ihm verherrlichen. Wenn man versucht, Sprache jetzt aus evolutionswissenschaftlicher Sicht zu erklären, dann wird das spannend. Es gibt da keine wirklich zufriedenstellende Lösung, weil Menschen fragen sich, wo kommt die Sprache eigentlich her? Wie ist sie entstanden? Wenn der Mensch eben aus den Tieren hervorkommt, wie hat sich die Sprache dann entwickelt? Ich bin mal auf die Suche gegangen und dann sieht man auf so einigen Seiten von Universitäten beispielsweise, kein Modell kann aber allein die Sprachvielfalt erklären. Also die sagen es wirklich ganz offen, es ist so kompliziert, wir wissen gar nicht, wie diese Sprachvielfalt zustande kommt. Und dann geht es weiter, in einigen Büchern habe ich dann nachgelesen, dass Leute sagen, die Sprache ist eigentlich eine Imitationsfähigkeit. Wir Menschen, wir imitieren. Und das ist der große Unterschied zu Tieren, zu einem Papagei, zu einem Orca-Wal. Das ist nicht Reden, sondern das ist Imitieren, das ist Nachmachen. Wir dagegen, wir können sprechen, wir können Gefühle ausdrücken, wir können formulieren, wir können Ideen, wir können Kreativität hineinlegen in Sprache. Das können die Tiere nicht. Wir können Gefühle äußern, wir können Emotionen nennen und sagen. Und das ist der große Unterschied. Und die Wissenschaftler behaupten lediglich, dass unsere Sprache auch Imitation ist. wo wir ganz klar von der Bibel sagen können, Gott hat sie uns gegeben. Einer, der spricht, der sich äußert, der sich mitteilt, der uns das auch mitgegeben hat. Und in Ansätzen kann man das tatsächlich sehen, dass Leute sagen, dass es irgendwie ist das ein Widerspruch. Und ein Germanistikprofessor schreibt, keiner der bekannten Sprachen ist eine primitive Sprache, also eine einfache Sprache. Sprachen werden mit der Zeit nicht komplexer, sondern durch Generalisierung eher einfacher. Und das ist irgendwie merkwürdig. Wenn sich doch Sprache von Null entwickelt, dann müsste sie ja vom Einfachen zum Komplizierteren kommen. Aber genau umgekehrt ist der Fall. Die alten Sprachen, die waren komplizierter und wir werden immer einfacher. Wie ist das zu erklären? Und Sie sagen, es ist irgendwie paradox. Wir wissen das, dass Gott damals die Sprache gegeben hat und sie eine unglaubliche sprachliche Leistung hatten, die Menschen Adam und Eva, und dass Sprache auch mit der Zeit immer mehr einfacher wird, leichter wird, und das kann man eben ganz klar erkennen und feststellen. Ein weiteres, was Gott uns gibt, dass wir als Gegenüber Gottes sind oder was Gott uns gegeben hat, das ist die Unsterblichkeit. Gott gibt uns die Unsterblichkeit. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Wir Menschen sind Ewigkeitswesen. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Wenn wir über das Evangelium nachdenken, wenn wir über das Kreuz nachdenken, macht das dann Sinn, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, nur für eine Zeit von 60, 70, 80 Jahren, dass wir nur für 60, 70, 80 Jahre sozusagen mit Jesus leben und danach sind wir tot und für ewig gibt es uns nicht? Das macht keinen Sinn, sondern weil wir Ewigkeitswert haben, sieht Gott diesen Wert in uns. Wir sind Ewigkeitswesen. Deswegen ist die Erlösung auch so kostbar, so hoch, dass Gott seinen Sohn für uns sterben lässt, und es geht nach dem Tod eben weiter. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Die Bibel nennt ganz klar, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, dass sie ewig tot sein werden. Jetzt haben wir aber gesehen, dass Menschen unsterblich sind. Wie ist das zu vereinen? Auf der einen Seite Tod, auf der anderen Seite sagt die Bibel, wir sind unsterblich. Also beides kann ja nicht der Fall sein. Wie ist das zu erklären? Werden wir ewig tot sein, nicht existieren, oder werden wir ewig leben? Kennt jemand eine Antwort darauf? Das Bild des Todes, oder wenn die Bibel sagt, wenn wir ohne Gott sterben, dass wir ewig tot sein werden. Und dieses Begriff Tod ist ein Bild. Ein Bild dafür, dass wir ohne Gott ewig sein werden. Und ohne Gott sein ist praktisch tot sein. Da gibt es nichts, was Freude macht. Da gibt es nichts, was gut ist. Nichts, was uns irgendwie am Leben leben lässt. Sondern es ist ein Bild, das gebraucht wird, weil man das sonst nicht anders beschreiben kann. Ohne Gott irgendwie zu sein, ist tot. Und mit Gott zusammen sein, das ist Leben, dieses Bild wird hier gebraucht. Paulus gebraucht das Bild ja in 1. Korinther 15 und er sagt, wir Menschen, wir Christen, wir sehen das, dass es nicht Sinn macht, nur für dieses kurze Erdenleben Jesus nachzufolgen. Es macht keinen Sinn, dass wir so vieles auf uns nehmen, so viele Entbehrungen und nur für 60, 70, 80 Jahre, das macht keinen Sinn. Auch wenn wir jetzt leiden, auch wenn wir jetzt vieles nicht verstehen, aber wir blicken aufs Ende und wir wissen, nach dem Tod geht es eben weiter. Und das gibt uns Hoffnung, das gibt uns die Stärke und auch die Identität. Wir haben gesehen, dass Gott uns Menschen geschaffen hat. Das sind ein paar Eigenschaften, die wir uns vor Augen geführt haben. Gott hat uns mit einem Willen ausgestattet, mit einem Erkenntnisvermögen, mit Gefühlen, mit einem sittlichen Empfinden. Er hat uns die Sprache gegeben und die Unsterblichkeit. Das macht uns aus, das bestimmt unsere Identität auch. Und wenn wir das ganz klar sehen, wir sind Gottes Gegenüber, dann wissen wir, was das bedeutet und können damit auch weitergehen, weil wir als nächsten Schritt jetzt dazu kommen, was hängt davon ab? Wenn ich weiß, ich bin Gottes Gegenüber, was hängt davon ab? Davon hängt mein Handeln ab, meine Ethik. wie ich mich verhalte, was ich tue, wie ich mein Leben führe, wie ich mein Leben gestalte. Gott hat die Identität in sich und er gibt die uns und sie ist unabhängig von Alter, von Gefühlen, von Krisen. Es ist eine Identität, die ewig dauert, die wir heute festmachen können, wer sie noch nicht hat und die in Ewigkeit bleibt. Und das ist das Großartige. Wenn wir uns die neutestamentlichen Briefe anschauen von Paulus, was macht Paulus immer wieder? Das können wir durch alle neutestamentlichen Briefe hindurch sehen. Paulus erinnert die Christen immer wieder, was die Christen sind. Er sagt immer wieder, haltet euch dafür, überlegt euch wieder aufs Neue, wer seid ihr, was ist mit euch passiert, guckt einmal zurück, wo seid ihr raus errettet worden und wie lebt ihr jetzt? Und er hält das ihnen immer vor den Augen, weil wir in der Gefahr stehen, das immer wieder zu vergessen, woraus wir errettet worden sind. Und davon hängt auch ganz stark unser Bewusstsein der Identität und unser Selbstverständnis vom Glauben ab. Und wenn uns dieses Bewusstsein abhanden kommt, wer wir sind, dann wird auch der Glaube an Jesus Christus für uns immer fremder. Dann wird auch die Motivation, das Evangelium weitersagen, schwinden in uns. Dann wird die Freude auch irgendwie nicht mehr greifbar sein. Je stärker dieses Bewusstsein in uns ist, meine Identität kommt von Jesus Christus, desto stärker wird uns auch der Drang da sein, das Evangelium weiterzusagen, die Freude in Jesus Christus zu haben. Wir haben uns letztes Mal schon darüber Gedanken gemacht, wo haben wir Menschen dieser Identität verloren? In Garten Eden, als der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Und da müssen wir den Faden wieder aufnehmen, dass wir dort hinkommen und sagen, ich will wieder ganz bewusst Gottes gegenüber sein, ich will mit Gott meinen Weg gehen, ich will mit ihm in Kommunikation treten, ich will mit ihm weitergehen. Der Teufel verspricht uns falsche Identitäten. Er sagt, Geld, das macht Identität. Bist du reich, dann bist du was. Ich habe diese Tage die Autobiografie gehört, ziemlich bester Schurke von Josef Müller, der im Rollstuhl sitzt, der ein Millionär war und der immer davon ausging, hast du Geld, dann bist du was. Dann kannst du dir alles leisten, du kannst dir alles kaufen, du hast Ansehen, die Leute blicken auf dich auf. Und als er die Millionen hatte, sagt er, da ändert sich nichts. Und dann hat er auf einen Schlag alles verloren und dann Jesus Christus gefunden und er sagt, ich wüsste sofort, wo man wieder Geld machen könnte, wo man wieder hingehen könnte, Geschäftsmodelle entwickeln. Ich brauche das nicht. Ich bin glücklich. Ansehen, Äußerlichkeiten, Karriere und so weiter, das sind alles nicht schlechte Dinge an sich, aber sie geben uns eben keine Identität. Was hängt von unserer Identität ab? Ist unsere Identität davon bestimmt, was wir tun? Oder ist das, was ich tue, durch meine Identität bestimmt? Ist unsere Identität durch das bestimmt, was wir tun? Oder ist das, was ich tue, durch meine Identität vorherbestimmt? Bin ich mir im Vorhinein klar, wer ich bin? Daraus folgt mein Handeln? Oder tue ich etwas und das bestimmt meine Identität? Wir sind jetzt in einer heißen Phase der Weltmeisterschaft und die deutsche Mannschaft, die versteht es ja immer wieder, es spannend zu machen. Am Mittwoch ist das nächste Spiel. Wenn jetzt am Dienstag jemand zu einem deutschen Spieler kommt, ich weiß nicht zu wem, sagen wir mal Thomas Müller, und sagt am Dienstagabend oder vielleicht am Mittwoch morgens, Mensch, komm, da ist eine Party, da gibt es Pelmeni Manti, da können wir richtig russisch essen. Wie wird Thomas Müller entscheiden? Was wird er sagen? Was meint ihr? Natürlich wird er absagen. Warum? Weil er sich klar ist, ich bin ein Fußballer. Das bestimmt mein Handeln. Ich kann mich jetzt nicht verhalten, wie ich will, wie ein anderer. Sondern es gibt einen Ernährungsplan und an dem muss ich mich halten, will ich Erfolg haben. Und ich bin ein Fußballer, ich kann das einfach nicht. Das heißt, er ist Fußballer, das bestimmt sein Handeln. Genauso wir, wenn wir sagen, ich bin Kind Gottes, dann bestimmt das mein Handeln. Das, was ich täglich tue, was ich in meinem Alltag ausführe, mit meinen Händen, mit meinem Mund, mit meinen Gedanken. Und das ist, müssen wir ganz deutlich sehen. Je klarer wir sehen, ich bin ein Kind Gottes, desto mehr bestimmt das mein Handeln, desto mehr frage ich, wie soll ich leben? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus verherrlichen? Und das macht Paulus immer wieder, dass er sagt, haltet euch dafür. Überlegt doch mal, woraus ihr errettet seid und was ihr jetzt seid. Es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Wir kennen das Beispiel vielleicht von Eric Liddell. Ein Läufer, der die Chance hatte, Olympiasieger zu werden, aber der sich gesagt hat, am Sonntag laufe ich nicht. Ich bin ein Christ, in erster Linie bin ich ein Christ und ich laufe Sonntag nicht. Das, seine Identität bestimmt sein Handeln. Und das ist wichtig für uns, dass wir uns darin klar sind. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, was der Mensch im Garten Eden hatte, hier sehen wir ganz viele Stellen, habe ich herausgesucht, die uns das einfach deutlich machen, dass Paulus sagt, überlegt mal, wer ihr seid. Haltet euch dafür, dass ihr Kinder Gottes seid. Macht euch das immer wieder bewusst. Ruft euch das immer wieder in Erinnerung. Vergesst das nicht. Als der Mensch geschaffen war, da hatte der Mensch eine Bedeutung. Im Garten Eden, vor dem Sündenfall, er hatte eine göttliche Bestimmung. Der Mensch wusste, wo er hingehört. Der Mensch wusste, Gott gibt mir die Bedeutung. Es war überhaupt keine Frage, es war nicht das Bedürfnis eines Menschen, irgendwo noch weiter zu suchen, sondern das war klar, der Mensch hat eine Bedeutung. Der Mensch hatte Geborgenheit und Sicherheit. Alle Bedürfnisse von Adam und Eva waren erfüllt. Sie mussten nicht sonst irgendwo hingehen und etwas suchen. Und sie wussten, wozu sie gehören. Sie wussten, wir sind Gottes gegenüber. Was ist passiert nach dem Sündenfall? Wir sehen das, wenn wir das uns nochmal vergegenwärtigen, der Mensch ist verworfen. Deshalb sucht der Mensch ewig nach Zugehörigkeit. Wo gehöre ich zu? Gerade in unserer heutigen Zeit, wo 68 Millionen Flüchtlinge weltweit unterwegs sind, die sich dann auch immer wieder fragen, wo gehöre ich zu? Was ist meine Nationalität? Und man sucht, wo gehöre ich hin? Und wir werden, denke ich mal, auch in Zukunft immer mehr geprägt sein davon, dass Menschen nicht genau wissen, wo sie hingehören. Und sie sind auf der Suche. Und dann ist es auch wichtig, dass wir als Gemeinden, als Gläubige diesen Menschen auch wirklich weiterhelfen können und den Menschen Nächstenliebe zeigen. Der Mensch empfindet Schuld und Scham nach dem Sündenfall. Deswegen auch dieses Bedürfnis nach Selbstwert. Wir Menschen, wir kranken, wir leiden entweder nach Selbstüberschätzung, dass wir uns für zu gut halten, oder dass wir Minderwertigkeitskomplexe haben. Unser Selbstbild ist an vielen Stellen zerstört, ist kaputt, wir leiden darunter. Und wir sind schwach und hilflos. Deshalb suchen wir oft das Bedürfnis nach Stärke, nach Selbstkontrolle. Wir versuchen manchmal mit Ellenbogen uns durch die Gesellschaft, durch unser Umfeld durchzuboxen. Wir suchen Sicherheiten. Das ist alles durch den Sündenfall passiert. Wir Menschen, wir leiden nach dem Sündenfall an dem Gottesbild und wir leiden an dem Menschenbild. Und das ist etwas, wo wir uns immer wieder neu überlegen müssen, wer ist Gott, wie ist Gott? Und wir müssen ein glasklares Bild von Gott haben, weil das bestimmt nämlich unser Handeln. Wir müssen auch über uns selbst Gedanken machen, wer bin ich, wie ist der Mensch, der sündige Mensch? Wir haben den Vers von vorhin schon einmal gehört. Man könnte vorab vielleicht noch so eine Tabelle zeigen, die ist jetzt etwas klein, was alles vor dem Sündenfall gewesen ist und was alles nach dem Sündenfall passiert ist. Es ist jetzt etwas vielleicht zu klein, aber es ist eine Menge kaputt gegangen. Wenn man sich das nochmal biblisch anschaut, kann ich jeden nur ermutigen, schaut mal in eure Bibel, was ist vorher, was ist nachher gewesen. Darum ist jemand in Christus so als eine neue Kreatur, das Altes vergangen, sie Neues ist geworden. Was ist denn neu geworden? Sind wir uns dessen bewusst, was bei uns neu geworden ist? Wenn wir auf die Suche gehen, in die Bibel hinein, dann sehen wir, was alles neu geworden ist. 45 Merkmale einer Identität in Jesus Christus. Ich werde nicht alles vorlesen, aber es ist eine Menge mit uns passiert, seitdem wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Es lohnt sich, das einmal durchzugehen, sich durchzulesen und sich zu fragen, was bedeutet das für mich ganz persönlich? Wir haben schon gehört, dass unsere Identität, unsere falsche Identität, sehr anfällig ist für Krisen. Als Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis saß, eine Situation, wo man alles über Bord wirft, was einem so Halt gegeben hat, so falsche Identitäten. Und wir sehen das auch, dass Bonhoeffer sich zutiefst gefragt hat und diese Frage gestellt hat. Und das ist sehr spannend, was er, wie er das empfindet. Dietrich Bonhoeffer sitzt im Gefängnis und er schreibt dieses Gedicht. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus einem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge des Tags, die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Dieses sich ständig fragen, was andere über mich sagen, was ich selbst von mir weiß. Und in so einer Situation, da gibt nur eins Halt. Gott, wer sagst du, wer ich bin? Du kennst mich durch und durch. Wir haben das in der Einleitung von Jude gehört. Es gibt einen, der uns durch und durch kennt. Und wenn wir unsere Identität von ihm abhängig machen, dann hält das, dann trägt das. Dann haben wir ein sinnerfülltes, klares Leben, ein klares Bekenntnis. Dann wissen wir, wo wir hingehören. Und wenn wir auch die Überschrift haben, meine Identität, so möchte ich nochmal darauf hinweisen, die Betonung liegt nicht auf meine, sondern auf Identität. Denn es geht nicht in erster Linie um mich, sondern es geht um Jesus Christus. Je klarer uns Jesus Christus vor Augen ist, je besser wir Jesus Christus kennen, desto klarer ist auch die Identität. Das heißt, wir müssen uns mit Jesus Christus beschäftigen. Wir müssen wissen, wer Jesus ist. Wir müssen wissen, was er für uns getan hat. Das ist unser gedanklicher Fokus. Da müssen wir unsere Blicke drauf richten. Nicht so sehr mit uns selbst beschäftigt sein, sondern auf Jesus Christus blicken. Das ist unser Ausgangspunkt. Er hat für uns alles errungen. Er hat für uns alles getan. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann fehlt uns Elementares. Lass uns immer wieder darauf den Blick richten, auf Jesus Christus. Das ist wichtig. Sonst wissen wir nichts, sonst sind wir umhergetrieben, sonst fehlt uns so vieles und wir fragen uns immer wieder, wer wir sind. Ich möchte abschließend ein kurzes Gedicht einblenden. Das ist ein Video, ein Poetry Slam sozusagen, das auch genau diese Wende zeigt. Meine Identität und dann zum Schluss heißt es nicht, ich muss nicht über mich nachdenken, ich muss über Jesus Christus nachdenken. Amen.
Wer bist du? Drei Worte und keine Antwort auf die scheinbar einfachste Frage vom Leben. Wer bist du? Und ich meine nicht, wer bist du, tief auf dem Grund von all dem Bestreben, von dem Wollen aber nicht schaffen und Bemalen aber verblassen, von dem Bleiben aber nicht lassen und der Schönheit vor dem Verhassten. Wer bist du? Ich frage mich, wie du das eigentlich definierst, im Sinne drapierst und kapitulierst, weil du merkst, du verlierst, in der Welt hier erfrierst und die Wahrheit negierst. Wo ist dein Fundament, das was nicht schnell verbrennt, wenn die Hitze im Leben sich vermischt mit dem Regen von Gefühlen und dem ich will versuchen mich zu definieren und wenn ich nichts bin, ist das vielleicht mein Lebenssinn. Lebenssinn, auf der Suche nach Identitäten von scheinbar endlosen Entitäten, die selbstlos existieren und auf Selbstwert stark basieren, doch zwei Dinge wissen sie nicht. Wo kommen sie her und wo gehen sie hin? Sie verweisen sehr stolz und gewiss auf den Affen und haben sich damit scheinbar Wahrheit erschaffen. Schon immer habe ich mich jeher gefragt, warum haben sie sich eigentlich die Ehre versagt? Die Ehre als Schöpfung im Auge des Schöpfers, geformt und gewollt wie der Ton eines Töpfers, geliebt und erschaffen, den Zufall vermieden, doch scheinbar sind sie damit gar nicht zufrieden. Denn, oh, Geburte, Bedrohung der Freiheit, zerbrechende Einheit von mir mit mir selber, doch auch mit dem Teufel. O Mensch, du verrätst dich, sagst dann, Teufel gibt's nicht. Du fragst nach dem Warum Leid und leugnest es in gleicher Zeit. Du fühlst dich wohl in sündiger Welt, kein Wunder, dass sie mehr verfällt. Und du den hast, der sie erhält und aufdeckt deine Taten der Schande. Ja, Mensch, dazu bist du imstande. Und noch im gleichen Atemzug vertraust du erneut dem sündigen Trug. Du stehst auf der Seite des Teufels persönlich und Gott schreit dir nach mit der Liebe vergeblich. Wer bist du nun und was hat das alles mit dir zu tun? Jeder, der sagt, wir sind gut ohne Gott, verblasst in der Lüge und stirbt dann im Tod. Denn du rechtest mit Gott, denkst, das wäre dein Recht, ernennst dich ein Freier und dienst doch als Knecht, denn Sünde ist echt. Und eins bleibt, ob du es glaubst oder nicht, du kannst noch so sehr sagen, in all diesen Tagen wirst du ihm nicht glauben und ihm nicht erlauben, dein Leben zu rauben. Aber ist es ein Raub, mich nach dem zu sehen, was ich geschaffen hab, und mit dem zu gehen, dem ich am Kreuz vergab, und die Freude zu sehen, denn er blieb nicht im Grab, und mit Gnade zu stehen, weil ich Liebe ihm gab? Diese Liebe sagt, wähle mich, ich bleibe dir ewiglich treu, und auch wenn du hinfällst, ich mach dich ganz neu, ach würdest du wissen, wie sehr ich mich freu, als ich dich erschuf und als ich dich machte, und als ich noch immer an dich stets gedachte, als du längst verwarfst meine Hand in der Welt, weil dir diese Freiheit angeblich gefällt. Und niemand dir Regeln, Gebote hinstellt, und ein anderer nun deine Hand zärtlich hält. Du kommst von mir und ich warte auf dich. Noch hast du die Zeit, die so schnell doch verstrich. Such mich nicht erst, wenn du gehst von der Welt, denn dann kann's zu spät sein. Wenn du hast erwählt, den Ton vor dem Töpfer, Geschöpf vor dem Schöpfer. Du bist mein Kind, auch wenn du wegrennst. Mein Kind, auch wenn du mich nicht erkennst. Mein Kind. Wertvoll erschaffen in all den Gedanken in riesiger Weisheit, die laut noch dir zuschreit. Komm endlich, ich warte auf dich. Die Sünde am Stamm, dein Sieg in dem Lamm, ich will nicht verdammen. Drum fang doch nun an. Anstatt zu fragen, wer bin ich, zu fragen, wer bist du? Denn dann wirst du finden die ewige Ruhe, weil ich dir verbinde die Wunden ganz zu. Ich bin deine Identität, die niemals vergeht.